Ihr Lieben, wenn wir Gottesdienst feiern, denke ich, dann wollen wir doch mit unserem Gott zusammenleben, aus ihm schöpfen. Und zugleich sind viele hier, die sagen, ja, weil Jesus Gottes Sohn ist, schöpfe ich doch genauso aus ihm. Er ist geboren, er wurde gekreuzigt, er ist auferstanden und er ist da. Das Neue Testament ist erfüllt von diesem Jesus, der der Christus ist, der Gesandte. Und alle sagen auf ihre Weise, dass da etwas von göttlichem Licht mächtig ist. Und alle tun es auch wieder auf verschiedene Weise. Und woran machen wir das fest, dass es der Gottessohn ist? Geboren. Johannes sagt, geboren ist er eigentlich vor aller Zeit. Es gab ihn, das Wort Gottes, schon ewig. Und praktisch zu Weihnachten ist dieses Wort Fleisch geworden in Jesus Christus. Von Ewigkeit her schon Gottes Sohn. Paulus macht es anders. Er sagt, ich bin beauftragt, das Evangelium Gottes zu predigen, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht David nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten. Dass sich bewahrheitet, dass er Gottes Sohn ist und sogar von Gott eingesetzt, macht Paulus an der Auferstehungserfahrung und an dem Auferstehungsgeschehen deutlich. Und dann gibt es alle vier Evangelisten, die alle sagen, in der Taufe ist etwas ganz Besonderes geschehen. Bei Markus heißt es, der Himmel öffnet sich, der Geist kommt, du bist mein geliebter Sohn. Da wird diesem Jesus Christus seine Christus-Eigenschaft und seine Gottessohnschaft zugesprochen. Das ist jetzt deine Identität. Und heute hören wir Matthäus. Und da heißt es nicht, du bist, sondern dies ist mein geliebter Sohn. Als Proklamation, alle die ihr da seid und die ihr das mitbekommt, dies ist der Sohn Gottes, auf den sollt ihr hören. Ganz verschiedene Glaubensweisen, die Theologen würden sagen, Christologien, Lehren von Christus. Wer ist das? Warum ist der so zentral für den christlichen Glauben? Und heute ist das Matthäus-Evangelium dran. Manche von euch sagen, ja, der Matthias geht so ein bisschen locker mit den Texten um, der nimmt die vielleicht ein bisschen schlampig und selten legt er mal Vers für Vers aus. Ja, das stimmt, weil für mich eine Predigt ja nicht nur Bibelauslegung ist, sondern eher Auslegung und Orientierung des Lebens aus dem Glauben heraus. Aber heute bleibe ich nah beim Text und versuche euch nahezubringen, wie dieser Matthäus insgesamt blickt. Diese Persönlichkeit und seine Gemeinde. Wer ist dieser Jesus und was ist das Besondere? Und du hörst dann vielleicht und merkst, ja, das eine oder andere kommt mit meinem Herzen in Resonanz. Da schwingt etwas. Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In vielen Kirchen weltweit wird heute die Taufe Jesu gefeiert. Nein, im Evangelium wird festgehalten, er selbst habe gar nicht getauft. Johannes der Täufer schon, er nicht. Die beiden waren zusammen unterwegs. Jesus selbst wird getauft. Und man kann sagen, das gehört zu den Geheimnissen des Leben Jesu, auch zu einem Geheimnis des Glaubens. Vielleicht leuchtet in der Taufe schon alles gemeinsam auf. Und Geheimnis des Glaubens heißt nicht, dass man da was verheimlichen müsste oder dass man es nicht öffentlich sagen könnte, im Gegenteil. Aber es scheint etwas auf und zugleich ist es nicht als Ganzes zu erfassen, ein Mysterium eben. Und ein Mysterium heißt, da kommt auf irgendeine Weise Gott ins Spiel. Klar ist, überragend wichtig ist diesem Jesus von Nazareth Gott. Aus dieser Beziehung heraus zu Gott hat er gelebt. Die Taufe ist das, wo man sagen kann, das kann man geschichtlich gut nachweisen und belegen. Und dennoch sind die Evangelien ja weniger Geschichtsbücher als theologische Bücher, die sagen, ich möchte etwas festhalten, was an Gottes Glauben da ist und warum Jesus wichtig ist. Worin besteht der Sinn der Taufe Jesu? Warum hat Jesus sich auf dem Weg zum Jordan gemacht? Diese Fragen sind nicht neu, die hat man sich immer gestellt. Und Matthäus selber, dieser Evangelist, hat diese Frage aufgenommen in sein Evangelium. Jesus sagt, doch, Johannes, lass es zu, dass du mich jetzt taufst, denn das ist angemessen, damit alle oder die ganze Gerechtigkeit erfüllt wird. Was ist denn damit jetzt gemeint? Die Gerechtigkeit ist da jetzt erfüllt. Eigentlich sagt Johannes, bist du doch der Stärkere und ich der Schwächere. Ich bedürfte es, von dir getauft werden zu werden, aber du möchtest es umgekehrt. Nach Matthäus geht Jesus gewiss nicht an den Jordan, weil er sich seiner Gesandtschaft von Gott, seiner Messianität unsicher ist. Um der Gerechtigkeit willen lässt er sich taufen. So ist es angemessen, dass wir die ganze Gerechtigkeit erfüllen. Das ist das erste Wort aus Jesu Mund im Matthäusevangelium. Was heißt Gerechtigkeit? Was heißt Gerechtigkeit erfüllen? Und Gerechtigkeit hat im Matthäusevangelium einen ganz, ganz besonderen Klang. In der Bergpredigt wird von Gerechtigkeit gesprochen. Und Gerechtigkeit, es ist gut jüdisch, Gerechtigkeit tun, einfach gut leben. Nach Gottes Geboten leben. Jesus war Jude. Das ist gerecht. Aber zugleich weiß Matthäus, Gerechtigkeit, und das ist doch evangelisch, wird mir geschenkt. Gott macht mich gerecht. Das, was Martin Luther so erfreut hat, ich muss das nicht selber tun. Aber bei Matthäus geht es sogar um die bessere Gerechtigkeit. Kommt nur bei ihm vor, bessere Gerechtigkeit und ganze Gerechtigkeit erfüllen. Das heißt, gemäß dem, wie mir Barmherzigkeit widerfahren ist, Gott hat mich lieb. Ich kann immer wieder neu anfangen. Er begleitet meinen Weg. In dem gleichen Maße, bitteschön, lasst uns auch Barmherzigkeit üben. Das ist recht und gut und das möchte Gott. Matthäus ist die soziale Gerechtigkeit sehr wichtig. Das ist nicht nur so ein geistlicher Begriff, Gott macht mich spirituell gerecht und auf anderes kommt es nicht an, doch Matthäus ist ein Judenchrist, tief im Judentum verankert und ist jetzt ein Reformjude, der Christ geworden ist. Und natürlich möchte ich vor Gott gerecht leben. Und das ist nicht nur ein innerlicher spiritueller Vorgang. Der Jüngling kommt zu Jesus, wie kann ich gut und gerecht leben? Er sagt, ich tue alle Gesetze. Und Jesus sagt, gut getan, genau darum geht's. Und Gerechtigkeit, das heißt im Judentum Almosen geben, spenden, unterstützen, denen, die es bedürfen, heißt beten und Fürbitte tun und heißt fasten, auf Konsum verzichten. Und Matthäus oder der Jesus, der bei Matthäus spricht, warnt umgekehrt vor dieser Heuchelei, dass man sich dann doch sagt, boah, wie toll und gerecht und wie stark bin ich dann doch. Die Liebe gehört dazu und die Liebe brauche ich. Und ich brauche auch die Gerechtigkeit, die Gottesgerechtigkeit ist. Seine Macht steht dahinter. Himmlische Gerechtigkeit im letzten Sinne kann nur Gott schaffen. Auf Erden in dem Maße, die Menschen sich dafür auch einsetzen, im Himmel ohne jedes Maß von Gott selbst vollendet. Und was in den anderen Evangelien einfach Reich Gottes heißt, diese Welt, wo wir sagen, geht doch in Beziehung mit Gott und so auch zu allem Lebendigen, das nennt Matthäus oder der Jesus, der bei Matthäus spricht, Reich der Himmel. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Himmel ist nicht der Wolkenhimmel, das ist der Sky, es ist der Heaven und es ist Heaven hier, weil Geist Gottes schon präsent ist. Noch nicht in himmlischer Vollendung, aber schon hier auf Erden. Deshalb Gerechtigkeit tun. Und dass Jesus sich taufen lässt, sagt, ich mache mich eins mit denen, die sagen, ja, ich bedarf Gottes. Ich bedarf das. Ich mache mich solidarisch mit denen, die ich ja auch einlade. Lass dich auf diesen Gott ein, der dich erfüllen möchte. Und er sagt der Umgebung, Gott, durch diese himmlische Stimme, dies ist mein Sohn. Proklamatorisch, hört auf den. Und wir tun das bis auf den heutigen Tag, indem wir unseren Gottesdiensten auf Jesus Christus hören und versuchen, in den Evangelien auf seine echte Stimme herauszuhören. Da ist immer auch Deutung drin und Matthäus deutet als Jude. Markus deutet als Heide. Johannes deutet nochmal ganz anders. Ich habe im letzten Jahr ein theologisches Buch gelesen, da hieß es, das Johannesevangelium ist nur exklusiv für Hegel geschrieben. Hegel, der große deutsche, idealistische Philosoph überhaupt. Ja, Johannes ist ein Poet und ein Philosoph. Hat nochmal eine ganz andere Sicht. Und wie gut, dass wir 4 Evangelien haben. Und wo wir immer lesen und hören und sagen, wo ist die Resonanz, wo spüre ich göttliche Wahrheit? Sohn Gottes, da klingen für den, die das damals gehört haben, mindestens 2 Dinge an, wenn es heißt, du bist mein geliebter Sohn. Der 2. Psalm aus der hebräischen Bibel steht dahinter. Das Wort Gottes an den König, der eine so große Herrschaft antritt, dass es eigentlich nur ein Messias-König sein kann, der angesprochen wird. In Psalm 2, Vers 9 heißt es, mein Sohn bist du. Du König, der du jetzt für die Menschen da sein sollst, ganz irdische König. Das ist eine Theologie der Stärke. Ich gebe dir Macht. Und auch du Königskind oder Königssohn und Regent hast deine Macht und Stärke nur von mir. Und bei dem Wort, an ihm habe ich Wohlgefallen, klingt ein 2. alttestamentlicher Text an. Das 1. Gottesknechtslied aus dem Jesaja-Buch. Ein Lied, das auch am Karfreitag immer wieder gesprochen und gesungen wird. Da ist die Rede von einem unschuldig leidenden Menschen. Ein Prophet wird als Gottesknecht vorgestellt, der den Menschen Recht und Gerechtigkeit bringt. Und da heißt es bei Jesaja, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, mein Erwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Wer das damals gehört hat, hat das mitgehört. ein Königssohn eingesetzt, wie im Psalm 2, Vers 9. Wohlgefallen, wie Gott an dem Gottesknecht Freude hatte, und wohlgefallen, der auch um Gottes Willen gelitten hat. Und wo man nicht sagt, wie kann das alles geschehen? Und wieso muss der Gerechte am Kreuz sterben? Das alles klingt da an. Und das ist dann auch neben der Theologie der Stärke eine Theologie, ein Gottesglauben der Schwäche. So wie wir es im Eingangsgebet auch hatten. Ja, wir halten dir auch die Dunkelheit hin. Und dieser Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, hat Dunkelheit erlebt. Und Angst und Angriffe. Dieser Weg, sagen uns die Evangelien, fängt ganz unten an, in der Taufe. Und dort riss der Himmel auf. Und es war nicht anders zu fassen als durch dieses Erlebnis, da kommt Geist und erfüllt ihn. Und das macht ihn zum Messias, zum Gesandten für alle Welt. Und dennoch darfst du dich bitte als Tochter Gottes und als Sohn Gottes nicht klein machen. Deine Einzigartigkeit ist anders als die Einzigartigkeit Jesu. Ich habe mich im letzten Gemeindegruß geoutet und habe gesagt, im Sinne, dass Jesus in seiner Substanz Gott ist, sage ich, nein, das glaube ich nicht. Aber in einer Einzigartigkeit, die unsere Einzigartigkeit nochmal übersteigt, ist er der Sohn Gottes. Und das ist eine gute Nachricht für dich, weil der gleiche Geist und das gleiche Licht auch in dir leuchten möchte und dass du immer wieder innerlich hörst, auch zu mir sagt Gott, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und da steht gerade einiges Schwieriges an in der nächsten Woche. Und dann bist du manchmal der leidende Gottesknecht. Du sagst, ich bin doch mit dir unterwegs, Gott. Mann, oh Mann, manches verstehe ich nicht und ist echt schwer und macht mir auch zu schaffen. Aber dieser gleiche Geist, der in Jesus gelebt hat, darf auch in dir leben. Du darfst ihn jeden Tag neu einladen. Das ist Gottes Dienst an dir. Amen.